Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es schwer weihnachtet oder eigentlich nicht so viel schwer weihnachtet, doch so ein bisschen, aber im weitesten Sinne geht es um Geschenke, Geld, Macht und da gibt es nur einen Namen, der mir dazu einfällt. Hallo Kai.
Hallo Gregor.
Frohe Weihnachten, Kai.
Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Gregor. Hello oder so. Ja.
So ungefähr. Würdest du mit mir um einen Dollar wetten, dass ich nicht gleichzeitig der größte Podcaster aller Zeiten werden kann und du der unrelevanteste Podcaster aller Zeiten?
Das ist eine interessante Wette, ja. Aber ein Dollar, ich glaube, das Schwierige ist, einen Dollar aufzutreiben.
Ja, stimmt tatsächlich. Ich glaube wirklich, das ist echt das Schwierige an der ganzen Geschichte, ja. Ja, wetten und dann auch zu Weihnachten. Weihnachten sollte ja mehr sein als nur Geld und Geschenke.
Ne? Definitiv, genau.
Ah ja. Naja, aber wir beide haben uns ja hier versammelt, um über den Film Die Glücksritter oder wie er im Original heißt Trading Places aus dem Jahr 1983 zu sprechen, der auch so um die Weihnachtszeit herauskam. Und ich wollte mal gleich mal zu Beginn ein paar Worte zur Inhaltsangabe sagen. Da lese ich jetzt mal vor. Ich versuch's mal, ob das klappt, Kai. Versuch's mal. Warte mal. Randolph und Mortimer Duke haben eine Wette am Laufen. Sie wollen herausfinden, ob wirklich jeder Nichtsnutz ein erfolgreicher Broker werden könnte. Das Bauernopfer, das sie sich für ihre Wette ausgesucht haben, ist der privilegierte Yuppie Louis Winthrop III., gespielt von Dan Aykroyd. Mit einem Schlag zerstören sie sein Leben und rauben ihm jegliche Existenz. Auf der anderen Seite verhelfen sie dem armen Gauner Billy Ray Valentine, gespielt von Eddie Murphy, dazu, dass er Louis Platz einnimmt und ein erfolgreicher Wall Street Händler wird. Ray erweist sich als Glücksgriff und beschert dem Unternehmen Millionen. Doch als sie ihre Wette für beendet erklären und den symbolischen Gewinn von einem Dollar austauschen, schicken sie beide wieder zurück in ihr altes Leben. Dabei haben sie jedoch die Rechnung ohne den Willen von Louis und Ray gemacht, die das Spiel durchschaut haben und dies nicht einfach mit sich machen lassen wollen. Sie hacken einen Plan auf, aus der ihnen ihre gebührende Rache bringen soll. Bisschen theatralisch am Ende. Ne, ist ein bisschen theatralisch am Ende, ne? Ja. Tja, die Glücksritter. Eddie Murphy, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd noch vor Ghostbusters. Aber nach Saturday Night Live schon.
Ja, klar, Dan Aykroyd war da ja schon so ein bisschen Begriff auch. Und ja. Ich habe den Film lange nicht gesehen. Also sehr lange. Und ich glaube, ich hätte mir den jetzt ohne deinen Vorschlag auch gar nicht so angeguckt nochmal. Also ich hatte den so ein bisschen in Erinnerung, ja, so typisch Eddie Murphys deutsche Synchro, die wir ja eigentlich gerne mögen in einer anderen Variation. Die ist ja so ein bisschen nervig teilweise, auch gerade so bei Beverly Hills Cop, aber hier Randolph Kronberg. Man kennt ihn natürlich auch als Pille, Dr. McCoy.
Und genau.
Ja.
Aber es ist halt, er ist halt die Stimme von Eddie Murphy.
Ne? Ja, das total.
Die Deutsche. Also
halt, ne? Ich bin ja immer sehr, also ich finde es bemerkenswert, wie vielfältig die Sprecher in Deutschland eben auch sind. Also wenn man die Synchrostimme hört, wenn er hier Eddie Murphy spricht, würde ich ja niemals denken, okay, der spricht auch Dr. McCoy. Ja.
Nee, du musst lachen, das habe ich bis eben gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass der McCoy gesprochen hat.
Echt nicht? Alter,
jetzt werde ich immer Eddie Murphy sehen, wenn ich Star Trek TOS gucke. Danke, Kai. Danke. Ich sehe, ich habe einen Glücksgriff mit dir gehabt mit dieser Folge. Ja. Was ich vorab sagen wollte, oder wir im weitesten Sinne, ist so ein kleiner Disclaimer, weil in dem Film viele Dinge passieren, die hart aus der Zeit gefallen sind, also die hart früh 80er sind. Und gerade eine inflationäre Nutzung des N-Wortes ist das eine, aber auch Dinge wie Blackfacing, was von Dan Aykroyd in einer Szene betrieben wird, findet statt. Und das ist natürlich, es ist absolut nicht mehr zeitgemäß, Gott sei Dank nicht mehr zeitgemäß, aber ist halt nun mal in dem Film drin. Ne, aber ist natürlich auch nichts, was man großartig, also ich finde es gut, dass ich das heute sehe und sage, oh, das geht gar nicht. Ich finde es gut, dass ich mich da tatsächlich weiterentwickelt habe.
Ja, ich habe mir eine Frage gestellt, Gregor, und zwar, wir sind ja wir stammen aus der Zeit, so aus den 80er Jahren. Wir haben den Film in jungen Jahren gesehen, haben uns natürlich überhaupt nichts dabei gedacht bei diesen Sprüchen und so weiter, weil wir erstens noch sehr jung waren und zweitens auch nicht wirklich begriffen haben, was da gesagt wurde. Heutzutage sehen wir das und denken, oh, ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert, aber aus der Perspektive, wenn jetzt vielleicht deutlich jüngere Leute, so, ich weiß nicht, in den 20ern, also so Mitte 20 gerade sind, diesen Film gucken, meinst du, der funktioniert da für die noch?
Ich weiß nicht. Es ist schwierig. Also, ich gebe, also, die kennen das ja, die in dem Alter kennen das ja gar nicht mehr. Weil das ja so in aktuellen oder aktuelleren Produktionen auch einfach nicht mehr so vorkommen würde. Also, das ist ja auch in dem Film nie so. Es passt so ein bisschen zur Story, dass sie auch das N-Wort verwenden, weil es ja so verschnoppte, reiche Typen sind, die sich da halt so ein bisschen auf, oh, wir sind weiß und elitär und wir sind hier, ne, so die Oberklasse und so. Und da unten sind halt die, denen es halt nicht so gut geht. Das passt tatsächlich auch zu dieser versnobten Welt, die uns hier präsentiert wird, die es wahrscheinlich auch gibt, aber heutzutage würdest du das so nicht mehr machen. Gerade auch, da also noch krasser finde ich halt, dass das Blackface-Ding, was Dan Aykroyd im Zug später macht. Weißt du, das wirst du heute nicht mehr haben.
Ja, wir gucken ja hier eine Komödie und ich habe mir gedacht, mein hier John Landis, cleverer Mann als Regisseur, hat er das vielleicht ganz bewusst so gemacht, um einfach vielleicht mit diesen ganzen Klischees so ein bisschen zu spielen. Also ich kann dem durchaus zutrauen, dass er das auch schon 1983 gemacht hat oder dass dem das bewusst war.
Ja, ja, klar. Zumal ja auch der zweite Hauptdarsteller, der genauso der Star des Films ist, ist halt Eddie Murphy.
Richtig, ne?
Also
genau,
ist halt auch ein, also das wäre noch viel, viel schlimmer, wenn das zwei weiße Dudes wären.
Ja, total.
Stell dir das mal vor.
Auf jeden Fall.
Die dann nur über irgendwie irgendwelche Leute, die dann nur so in dem Bei auftauchen, so reden würden. Aber so kriegt das ja auch immer wieder zurück. Ne? Und also für Eddie Murphy war das ja der zweite Film von ihm nach 48 Stunden. Also er war noch richtig jung als, ich glaube, der war auch Anfang 20 erst, als er den gemacht hat. Also Dan Aykroyd war der größere Name, aber Eddie Murphy hatte einen großen Hype zu der Zeit. Und also hat man sich da halt auch wirklich zwei Stars da gegriffen. Und John Landis ist ja auch als Regisseur von einer Menge anderer Filme halt bekannt halt. Ne? Also ich glaube mir hier, ich meine, Mann, das ist der Blues Brothers Regisseur. American Werewolf, er hat noch hier Prinz von Zamunda hat er auch später gemacht. Da sind ja die Dukes übrigens ja nochmal später zu sehen, nachdem sie da ja verarmen am Ende dieses Films, sieht man sie in einer Szene in dem Prinz von Zamunda, wo sie sagen, ah, Mortimer, es geht wieder aufwärts. Das ist irgendwie ganz schön und gut. Und natürlich Beverly Hills Cop und so. Also der hat da auch sehr, sehr viel gemacht und das ist durchaus ein Profi, was das Thema angeht, also was die Regiearbeit angeht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch ein bisschen natürlich mit dem Augenzwinkern auch gewesen ist. Aber und natürlich, ganz ehrlich, der Zeitgeist war halt anders in den frühen 80ern.
Ja, total. Ich finde übrigens den Originaltitel Trading Places großartig, weil er so doppeldeutig ist. Also einerseits wird hier Trading Places, also Platztausch quasi, und auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch hier Handelsplatz. Also großartig.
Ja. Ja, der ist super. Ich frage mich auch, wie sie auf die Glücksritter gekommen sind, weil der Name ist, der Name, weißt du, eigentlich irgendwie andererseits passt der auch so ein bisschen, weil es geht ja dann darum, sein Glück zu finden und es ist ja sehr amerikanisch, ne? Also es geht ja um, dass die Dukes halt diese Wette haben, geht ja darum, dass es diesen Wissenschaftler ging, der diesen Bericht geschrieben, der Nobelpreis dafür bekommen hat, dass er gesagt hat, einfach die Herkunft entscheidet über deinen Erfolg im Leben und nee, es ist nicht die Herkunft, es ist irgendwie so der Wille, weißt du, dieses Uramerikanische, du kannst es schaffen, wenn du es willst, Rocky. Ne, im weitesten Sinne. Ne? Und das ist halt so ein bisschen, ne, man kann aus jedem einen erfolgreichen Broker machen, auch wenn er diesen Background nicht hat, wenn man ihm einfach nur die Möglichkeit gibt und so das Handwerkszeug gibt und die andere Theorie ist, nein, 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 man muss da reingeboren sein. Ne? Irgendwie so standesgemäß reingeboren sein, blaues Blut und dann die ganzen Schulen und alles durchlaufen sein und nur dann kann man sowas. Das ist ja so grob gesagt diese gegensätzliche Theorie, die beiden sich da beweisen wollen. Und dann spielen sie, arrogant wie die beiden sind, mal ebenso mit dem Leben von zwei Menschen.
Ja, das dachte ich mir auch. Die wirken zwar jederzeit so freundlich und so OP-mäßig, aber die sind absolut bösartig, die beiden. Also ich habe die teilweise so im Kopf verglichen mit hier Waldorf und Stettler von der Muppet Show.
Ja, danke. Ich habe die ganze Zeit hab ich gedacht, Alter, die beiden sind irgendwie so wirklich wie Waldorf und Stettler. So, weißt du, so Also wirklich, ich habe die ganze Zeit die auf so einem Balkon gesehen und immer so, hey, wie findest du die Jugend von heute? Keine Ahnung, wusste nicht, dass ich sie je gesucht habe.
Ja, weißt ja, du? Genau so, ja.
So wirken, so sind die beiden auch ein bisschen angelegt. Und die beiden sind die beiden Darsteller, die das auch so Ikonen sind, die da auch super lange Karriere haben, die teilten das Schicksal der 80er. Beide endeten in den 90ern.
Ja.
Schlechter mit. Aber die sind halt hervorragend gecastet. Für die beiden war es dann auch sowas wie der zweite Frühling mit diesen Rollen. Aber du hast recht, die haben was. Also dieses versnobte, arrogante, ne, und also dieses Brüderpaar, die da ewig an der Börse sitzen und auch so Sachen wie, du bist zu weich. Mutter hat schon immer gesagt, du bist zu weich. Das hat sie jetzt kommen, ne? Oder du bist zu weich, das hat sie jetzt Kompliment gemeint oder irgendwie sowas, ne? Du bist zu weich und was sagt er? Irgendwie, du bist zu gierig. Ja, genau, du bist zu gierig. Das hat sie jetzt Kompliment gemeint. Und auch wo sie dem Butler diese Weihnachtsgratifikation geben von $5 und dann sagen, oh, danke, Sir. Davon kriege ich vielleicht eine Kinokarte. Die Hälfte ist auch von mir. Oh, vielen lieben Dank auch Ihnen. Und so, weißt du? Und dann reden die über Millionengewinne, die machen. Halt.
Ja.
Das ist so der Inbegriff von Kapitalismus, was die beiden leben.
Ja, total. Denen ist ja auch quasi so dieser Wert des Menschen total egal. Also, dass da Menschen hinterstehen, die Emotionen, die Gefühle, die ein Leben haben, das interessiert die ja einen feuchten Scheiß. Also, das ist ein absolut diabolischer Plan, den die beiden da haben. Und ja, das ist ganz cool dargestellt. Allerdings frage ich mich natürlich oder habe mich gefragt, ob das wirklich so einfach möglich ist.
Nein.
Weißt du? Das ist natürlich alles sehr überspitzt gezeigt.
Vor allen Dingen nicht so schnell. Das ist das Große. Also das Ganze ist als mit 111 Minuten ist es ja eine okaye Länge für einen Film. Bisschen lang für eine Komödie tatsächlich. Die sind ja meistens so 90 Minuten lang. Aber der Wechsel, so gerade bei Billy Ray Valentine, als der dann quasi in dieses Haus gesetzt wird, in den Anzug gesteckt wird und dann schon bei der ersten Party keinen Bock mehr auf sein altes Leben hat und dann sofort in diesem Broker-Ding drin ist, weil er eigentlich ein cleveres Kerlchen ist, aber sofort dann Ahnung hat von, wie macht man das hier mit Aktien und Pipapo und ne, wir Schweinebäuche, es geht ja einmal um hier Schweinebäuche und später dann um gefrorene Orangen, irgendwie Orangensaftkonzentrat und sowas und ja. Da ist er auch so schnell drin und ist so unfassbar schnell in dieser Rolle und erfolgreich und bringt den Millionen ein, was vorher der Winthrop ja auch gemacht hat, aber der hat sein Leben lang das ja schon gemacht und hatte halt diesen Background, der ersetzt ihn ja quasi nahtlos in fast von jetzt auf gleich. Das fand ich auch immer schon ein bisschen zu schnell in dem Film.
Ja, das lässt sich am Anfang Zeit. Also man zeigt ganz ausgiebig hier Lewis Winthrop, also Dan Aykroyds Rolle. Das zeigt man sehr ausgedehnt. Der hat ein Familienleben, also der hat zumindest eine Frau oder Freundin zukünftige.
Ja.
Genau. Man zeigt auch so das Leben, dieses wirklich absurde Leben mit dem Butler auch, gespielt von Denholm Elliott. Auch großartig, kennen ihn aus Indiana Jones. Hat mich gefreut, ihn wieder zu sehen. Der ist großartig.
Coleman. Ja. Aber Coleman ist toll, oder?
Total Coleman, toll.
Wenn du den in einer fremden Stadt aussetzt, der würdest du nie wiederfinden. Der kennt jede Sprache, jeden Schlupfwinkel. Ich habe total an unsere Indiana Jones.
Er hat sich in seinem eigenen Museum verlaufen. Ja.
Aber ich musste so an unsere Indiana Jones 3 besprechen.
Ja,
sobald du den, sobald der in einer Stadt, der kennt da jeden, ist mit jeder Sprache vertraut und so. Ne? Hallo, entschuldigen Sie bitte.
Ne? Also super.
Coleman ist so super. Aber du hast recht, er hat dieses absurd reiche Leben mit, ne, dann hat er seine Freundin Penelope, die verwandt ist mit den Dukes natürlich und die will er ehelichen, da sind auch schon die Hochzeitseinladungskarten da und die haben dann abends auch dieses Essen da, wo der Butler den auch noch, wo Coleman den das Essen bringt und bevor es noch zum Dessert geht, sagt sie dann, ich will dich und dann haben die beiden, das ist so die fremdschämigste angedeutete Sexszene aller Zeiten, wo die sich voreinander ausziehen und umarmen und Penelope halt. Es ist halt, die Namen übrigens sind alle großartig in diesem Film. Ich möchte sie nochmal durchgehen. Ne? Lewis Winthrop der Dritte, Dan Aykroyd, Billy Ray Valentine, toll. Dann Randolph und Mortimer Duke. Dann haben wir noch Ophelia, das ist eine Prostituierte von Jamie Lee Curtis gespielt, auch sehr toll. Butler Coleman, ne? Dann aber auch ganz toll Clarence Beeks, genau. Clarence Beeks ist super. Penelope und Dimitri. Aber Clarence Beeks, Alter, das sind doch alles großartige Namen in diesem Film.
Ja, Clarence
jeder Name ein Treffer.
Total. Und da sind wir wieder bei Star Trek im Deutschen, nämlich von der deutschen Stimme von Sulu gesprochen, auch aus Raumschiff Enterprise.
Der hat nicht ganz so viel Text, das stimmt natürlich, ja. Nee, aber das, du hast schon recht, der wirkt so wie der älteste 35-Jährige im Raum. Der wirkt so wie einfach, weiß ich nicht, Louis Winthrop wirkt so wie, weiß ich nicht, der Sprecher der jungen CDU.
Weißt du, der spielt das 35. aber großartig, so stocksteif die ganze Zeit, auch diese angedeutete Sexszene, die ist genauso steif und das nicht auf Körperregionen jetzt gemeint, sondern einfach nur, hallo, so jetzt machen wir Sex, wir ziehen uns jetzt aus und dann, das ist halt genauso wie so ein Spiegelbild ihres Lebens, das sie führen, also alles so prüde, so ein bisschen, weiß nicht, so, ja.
Ja, total. Und ich finde es aber auch super, er spielt das so steif, dass er, aber obwohl er dann auch der irgendwie der Chefbroker da ist und denen dann noch so Tipps gibt, dass er sagt, ja, da haltet das nochmal bis zu dem und dem Wert, da verdienen wir richtig viel Geld und er hat ja da auch recht und so. Trotzdem ist er der Typ, der die Lohnzettel zum Unterschreiben zu den Dukes bringt, in diesen Gentleman's Club, in dem die da residieren. So kann man es ja schon, fast nennen. Und da bringt er so die Lohnchecks drum und da taucht ja auch diese $50,000 für Clarence Beeks auf. Und dann sagt er, Mensch, wir zahlen ja, die müssen doch anscheinend jeden Lohncheck von Hand unterschreiben. Und dann sagt er noch, Mensch, das ist ja unglaublich, wir zahlen ja exorbitante Gehälter. Tja, um die Mindestlöhne kommt man einfach nicht herum. Und so. Also, das ist total super halt. Und ach, das hat einfach so, man findet ihn nicht unsympathisch, aber man möchte schon ihm eine reinwürgen, so ein bisschen, ne?
Ja, wegen total. Aber später haben die Dukes, ich meine, die sind super intelligente Menschen scheinbar, aber zur gleichen Zeit auch unfassbar dumm, denn sie gehen auf die Herrentoilette und tauschen da ihren Dollar aus. Und das an der Stelle jetzt nur ein Zitat. Wir wollten das jetzt eigentlich nicht so weiter in den Mund nehmen, aber da kommt ja auch raus, dass die auch unfassbare Rassisten sind. Ja. Denn, Zitat, du willst doch diesen Neger nicht die ganze Zeit jetzt hier in der Firmenetage behalten oder so. Oh nein, bloß nicht. Also da haben sich mir die Zehennägel hochgebogen. Also da wird unfassbar klar, also die wirken vorher so nett, so sympathisch, auch wenn sie hier diesen Arschloch-Move-Plan haben. Aber ab dem Zeitpunkt dachte ich mir, ihr habt das verdient, was nachher mit euch passiert.
Total. Ich finde es auch super, dass Billy Ray Valentine, der zieht gerade einen Joint durch, oder? Auf der Toilette.
Steckt den offensichtlich.
Ja, ja, das ist voll super. Das tut so weh, diese Szene zu sehen. Weißt du, dann dachte ich mir, oh, das muss so furchtbar heiß sein und so, ey. Ganz, ganz schlimm, ey. Nee, aber das sind die auch, ne? Das kommt auch noch dazu. Hinter dem Versnobbt sein und mal eben so mit dem Leben von zwei Menschen spielen, weil sie ja sagen, okay, der Plan ist ja, wir nehmen Winthrop alles weg, ne? Wir nehmen ihm seinen Job weg, sein Geld weg, seine Freundin, sein Haus und alles und wir sorgen dafür, dass er als Krimineller dasteht. Das zeigt ja auch, wie viel Macht sie haben. Sie können, ja, Coleman arbeitet ja dann auch irgendwie für die, was ich irgendwie auch nicht so ganz verstanden habe, weil der Winthrop ja eigentlich ein reicher Typ ist, also der wird ja seinen Butler doch wohl selber bezahlen, aber offensichtlich arbeitet er auch für die Dukes. Die scheinen sich einfach auch alles zu kaufen. Später auch dieser Beaks, der ja die Aufgabe hat, diesen Report zu stehlen, diesen Landwirtschaftsreport, was auch einfach ein unheimlich langweiliges Ding ist dafür, dass es das, um das geht es halt, irgendwie so den Bericht über die Ernte von Orangen. Und dass er den besorgt, damit die vorher einsehen können, damit die wissen, wie da die Wetten laufen quasi oder wie das Broken dazu halt läuft. Der scheint aber auch universell einsetzbar zu sein, denn der besticht auch Polizisten und beauftragt Prostituierte. Also Clarence Beeks scheint für die Dukes ein ziemlicher Allrounder zu sein. Weißt du?
Lässt sich ja fürstlich bezahlen dafür. Ist genauso fies und hinterlistig wie die beiden Dukes.
Ja, für $50,000 muss man schon was machen. Ich muss übrigens, die Eröffnungsszene ist ich habe vorhin so ein bisschen gelacht, weil als ich den Film nochmal geguckt habe, habe ich, als der Film anfing, eine Sprache für jemanden aufgenommen und im Hintergrund lief dann Le Nozze di Figaro, also das Intro Musikstück, das ist ja auch ein sehr bekanntes Stück.
Ja, so ein klassisches Stück, ja.
Ja, so ein groß epochal und also dieses, ich glaube, ja, La Nozze di Figaro. Das lief und das hat meine gesamte Sprachnachricht untermalt. Danach schrieb mir die Person zurück, ey, das ist ja voll geil, du, jetzt haust aber auf die Kacke mit Hintergrundmusik und so. Da dachte ich so, hey, ich möchte generell einfach so diese, so eine Musik, wenn ich Sprachnachrichten verschicke, was epochal ist, als Hintergrund meiner Sprachnachrichten.
Ja, vielleicht könnten wir, das wäre doch mal eine tolle Idee, diesen ganzen Podcast hier einfach mit Musik hinterlegen.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, das ist unschlagbar und überhaupt nicht nervig.
Nee, weißt du? Glaube also, ich auch nicht. Nee. Ja.
Das ist der nächste heiße Scheiß. Lass uns den mal für uns behalten, ne? Nicht, dass das uns noch jemand klaut, diese Idee. Ne? Ja, und Billy Ray Valentine, der ist ja auch, ne, der ist obdachlos, also der ist zumindest finanziell nicht gerade gut aufgestellt, der behauptet dann, dass er keine Beine mehr hat, weil er ein Kriegsopfer gewesen ist und so, aber eigentlich versucht er nur halt Geld zu sammeln, Spenden zu sammeln. Heute würde er das im Internet versuchen, da musste er noch selber auf die Straße und läuft den quasi auf der Flucht vor der Polizei ja bei den Dukes ins Herrenhaus rein, beziehungsweise in diesen Gentleman Club und wird da verhaftet und wird dann von den Dukes ja aussehen als, hey, guck an, das ist einer, der ist so ganz unten und der ist jetzt verhaftet worden und so, den können wir uns ja schnappen, indem wir seine Kaution bezahlen, dann haben wir den auch so ein bisschen am Schlawittchen und dem geben wir dann halt alles das, was Winthrop hatte und mal gucken, wie der sich beruflich macht. Und Billy Ray Valentine ist so super, wenn er sagt, ey, bei Agent Orange, ja, wir kriegen meine Beine verloren und wenn die Polizisten ihn hochheben, er sitzt ja auf diesem Brett mit Rollen unten.
Ja, ne, so sagt, Bollerwagen, ja, ohne Griff, meine, sowas in der Art.
Keine,
ja,
Beine. Und dann heben sie ihn hoch und dann lässt er halt seine Beine runter und, oh, ein Wunder.
Und
danke.
Ich kann auch wieder sehen. Ja,
ich kann auch wieder sehen.
Jetzt gehe ich wieder weg. Ja.
Macht's gut, danke. Wie geil er auch erst noch ein paar Schritte weit kommt, bevor die hinter ihm herlaufen und so. Das ist total super. Und ich liebe diese Szene, wenn er dann verhaftet wird, im Knast ist. Diese Knastszene ist so super. Der Typ hinter ihm in der Knastszene, der an der Zelle, an der Zellen, also an, genau, an der, am Gitter lehnt, der auch nichts sah, der Typ, der nichts sagt, aber dem, wenn man sein Gesicht sieht, denkt man die ganze Zeit, wer ist das? Der kommt mir bekannt vor. Das ist Giancarlo Esposito. Und wer ist das? Das ist Gus Fring aus Breaking Bad und Better Call Saul. Einer der besten Serienbösewichte, wenn nicht sogar der beste Serienbösewicht der letzten 15 Jahre. Der ist wirklich jetzt überall mittlerweile, auch bei The Boys, da könntest du ihn erkennen. Da war ja dieser Chef von der Firma, die Boys halt so ein bisschen beherrscht hat und so, der dann abgesägt wurde in den ersten 2,5 Staffeln ungefähr, war der dabei.
Ja, genau, ja? Dieser ältere Typ, ja, der damals hier, noch kein so älterer Typ war. Ja.
Genau, und Moff bei Mandalorian hat er auch gespielt. Also der ist im Moment so ein bisschen, aufgrund auch der Gus Fring-Rolle ist er so ein bisschen auf die Rolle des Bösewichts halt abonniert. Der ist jetzt allerdings auch im Gespräch, der nächste Professor Charles Xavier zu werden. Also es könnte sein. Auf jeden Fall, ich habe nur gedacht, Alter, guck mal, der war auch mal jung. Der war auch mal jung und so. Und alles das, wie diese Geschichte, die Billy Ray Valentine mit diesen Knasttypen erzählt, weil er da auch so ein Großmaul ist, das ist genau, das würde auch ich machen, Kai.
Ja, ich finde auch die anderen beiden, die wohlgenährten Typen da, ja, auch mit dieser unfassbar schlechten Synchro, so, hey.
Ja. Ja. Es ist so geil. Geil, er erzählt, ein Karatekämpfer. Bruce Lee war mein Lehrer. Wir bluten nur nach innen. Und wie geil er diesen Kumpel bei sich hat. Und so einen brauchen wir auch immer. Immer zum Podcasten. Kann ich bei dir sein? Immer einer, egal was du sagst, sagt einfach nur, ja.
Ja.
Ja. Und also so ein Zustimmungstyp. Und wie geil die anderen sagen, sag mal, und warum bist du denn hier drin? Weil ich meine Mädels nicht erreichen kann. Weil das Telefon in meinem Wagen kaputt ist. Und wie geil dieser Zustimmungstyp neben ihm sagt, genau, das Telefon ist kaputt, wie du in deinem Kopf. Weißt du, das liebe ich. Und wie geil er auch sagt, hier Karatekämpfer und so, und ich kann auch den Dreiviertel Blutgriff, dann verliert der Gegner 3/4 seines Blutes, wenn ich den ansetze. Und das Schönste ist, die sagen, als du reingekommen bist, hast du doch geheult wie ein Mädchen.
Ja, Alter, das ist super, nee, Szene.
Die haben CS-Gas eingesetzt, was sie sonst nur bei Massenverhaftung einsetzen.
Sowas, ja,
genau. Ja, ich bin ja immer noch wie ein Mann reingegangen und jetzt kannst du mich mal. Und das ist, diese ganze Knastszene ist so geflügeltes Wort bei mir im Freundeskreis geworden, dass ich mit Kumpels wir so oft diese Szene irgendwie nachgespielt oder gesprochen haben, weil das so, du willst hier Stress machen? Stress in Zelle 4 in Sektor 9? Stress in Zelle 4?
Ja, die ist großartig. So, die
super.
Ja, die ist
super. Bin ja immer noch wie ein Mann reingekommen. Und jetzt kannst du mich mal. Ja. Nein, das ist
Ja, aber nochmal ganz zurück so an den Anfang. Wir haben ja gesagt, so diese Rassismus und so, dieser ganze Umgang hier, dass das einfach beabsichtigt ist, einfach um damit auch so ein bisschen zu spielen. Denn ein weiterer Hinweis darauf ist auf jeden Fall Jamie Lee Curtis als Ophelia, die eine Prostituierte spielt, aber eben keine Klischee-Prostituierte ist.
Nee, tatsächlich nicht. Die sie ist ja erst so kurz engagiert, ihm ein Küsschen zu geben, ne, damit seine Freundin auch noch mit ihm Schluss macht und so und ihn dann also weiter runterzuziehen, was wahrscheinlich das Harmloseste ist, was man da beauftragen kann. Gehe ich mal von aus. Hörte ich im Internet. Aber du hast recht, Jamie Lee Curtis ist, es ist eine ungewöhnliche Rolle für Jamie Lee Curtis zu der Zeit gewesen. Da war sie ja das geborene Final Girl, Halloween und so gab es ja schon. Und aber sie ist sehr tough tatsächlich, ne? Also die weiß schon, das ist eine Frau, die weiß, wo es lang geht, weißt du? Wo der Bartel den Most holt.
Ja, ist
die
auch eine intelligente Person, die ja bewusst sich ist, was sie da tut, dass sie da einfach nur halt Geldanlagen machen will, dass sie auch Geld angelegt hat eben und finde ich super. Was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, ist, wie schnell Louis ihr so hinterher rennt, weißt du, und wie dann so schnell da irgendwie so eine Art Beziehung entsteht. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig schnell.
Das ist das Zweite tatsächlich. Das eine war, wie schnell Billy Ray Valentine in dieser Rolle des Brokers drin war. Sobald er den Anzug drin hatte, war er quasi sofort der perfekte Broker. Und genauso schnell war sie ja auch auf der Seite dann von Winthrop. Also hat ihm ja geholfen und war so und ist dann auf einmal einfach die Freundin von ihm.
Ja, ja, ne? Das ging also auch so ein bisschen schnell.
Ja, fast, die machen ja so einen kleinen Deal, ne, aber eigentlich hat sie keinen Grund, ihm zu glauben. Es kann ja ein totaler Spinner sein. Er kommt ja auch nicht in das Haus rein. Er sagt, ich bin eigentlich reich, aber die haben mich hier irgendwie arm gemacht. Ich meine, die haben mich arm gemacht durch, man muss sich das mal überlegen, das ist die beste Ermittlung aller Zeiten. Die sind da in diesem Gentleman-Club und da wird dann gesagt, Leute, das sind also saureiche Leute, die da irgendwie so im Rat der Gentlemen da stehen, die richtig viel Geld haben und dann wird gesagt, hier habe ich mal Clarence Beeks berichtet, dass im Foyer jemand, seine Detektive gesehen haben, dass jemand Geld aus der Tasche aus einer Manteltasche geklaut hat. Und deshalb ist jetzt die Ermittlung, alle stehen auf und die einen, die linke Hand, legen sie auf die Schulter des Nebenmannes und die rechte Hand in die Tasche des anderen Nebenmannes. Also, und dann nehmen sie alle so, ziehen sie alle so ein Geldbündel halt raus, ne? Was man halt so in der Tasche hat, ne? Es ist aber so witzig, dieses eine Hand an den, ne, an die Schulter des einen, die andere Hand in die Tasche des anderen.
Das ist wie so eine Kindergartenszene.
Der amerikanische Steuerzahler, ja. Und wie geil, als Clarence Meeks dann nach vorne geht, schon die beiden Polizisten hinter Winthrop stehen, als er noch nicht gesagt hat, wer es war. Und dann geht er ja zu Winthrop und dreht, das Geld, was gestohlen wurde, das haben wir markiert. Also haben sie ja offensichtlich eine Falle irgendwie gestellt. Und dann hat Winthrop bei ihm wurde das Geld aus der Tasche gezogen, was dieses X auf dem Schein hatte und somit wurde gesagt, Winthrop, du hast hier jemanden bestohlen, der wird dann auch unter Protest aus dem Raum gezogen und zur Polizei gebracht, die auch geschmiert ist und das ist alles so geil, das sind alles so total reiche Dudes, die da über 100 Millionen, also Millionenbeträge reden und dann soll einer von denen irgendwie irgendeinem in den Mantel gegriffen haben und so ein paar Scheine aus der Tasche gestohlen haben.
Ja, die ganz andere Frage ist für mich, das ist ein Gebäude, Hochsicherheit vermutlich, gibt es da keine Kameras? Also ich sag mal, wir sind in den 80ern, da gab es auch Kameras in Banken und anderen Institutionen. Ja. Also da sind viele Fragen offen.
Ja natürlich, weil dieser Einsatz, also der Einsatz ist ja dann nur dazu da, dass er dann sich entkleiden muss bei der Polizei und dann haben die ihm ja noch, dann hat ja Clarence Beeks die Wunderwaffe, hat ja dann ihm auch noch Drogen untergeschoben und dann finden sie ja Angel Dust, PCP, wir hören eine Menge Drogennamen, die findet man auch bei ihm, die haben sie ihm untergeschoben und dann wird er halt entkleidet, seiner Klamotten, aber symbolisch vor allen Dingen auch seiner Privilegien, die er halt hat. Und das ist alles so super. Er hat gesagt, er hat da nur noch dieses Portemonnaie dann später mit den Kreditkarten, die nicht mehr gehen und diese geile Uhr, die er verkaufen will im Trödelladen, wo er sagt, das ist eine Rochefoucauld. Das ist eine Rochefoucauld, die ist unbezahlbar. Hier in Philly sind es genau $50.
Ja, weil weißt du? Der denkt, die wäre irgendwie geklaut. Ja.
Das ist eine Rochefoucauld. Auch geil ist, wenn er seine Sachen da abgeben muss und so. Das ist total super.
Aber auf der Polizeistation wird ja auch so ein bisschen Polizeigewalt angedeutet. Also sagen ja, die drohen ihm ja ganz explizit auch so, hier, jetzt machen, was wir sagen und hier Rechte spielt ab sofort keine Rolle mehr. Ansonsten setzen wir die Rechte, unsere Rechte halt durch einfach. Ja, das ist auch schon ein bisschen krass.
Ja, total. Auch er versucht ja dann, er sagt, wir legen sich hier mit dem Feitschen an. Da kriegt er das halt. Dann sieht er es halt, wie es ist, wenn du nicht mehr diese Privilegien hast. Ich glaube, dass das vielleicht wirklich auch ein Statement gewesen ist. Ne, dass er, also Winthrop hat ja diesen Lerneffekt. Der hat ja diesen, der hat ja seine Heldenreise, mit dem er ist ganz unten, von ganz oben nach ganz unten.
Ja, ja.
Und dann merkt er, wer ihm hilft, wer und vor allen Dingen, wie es ist, wenn du nicht privilegiert bist. Weißt
wo du gerade helfen sagst auch, er geht ja noch zu seinen angeblichen Freunden, die ja sich quasi alle gegen ihn stellen.
Ja.
Das heißt, das zeigt ja auch, in diesen hohen Bereichen, wo man so viel Kohle hat, sind auch die besten Freunde nichts wert, weil auch denen geht es nur ums Geld und nur um
ja,
Kohle.
Ja, und auch Penelope.
Ja,
und auch
unfassbar.
Penelope. Ja. Oder? Und ganz ehrlich, diese Freunde, die da sitzen, wirklich der Inbegriff von versnobbt, oder?
Total. Also wer so Freunde hat, braucht ja auch keine Feinde mehr. Also nee.
Also wirklich total unglaublich. Was ich mich immer gefragt habe, ist, warum Coleman so hart da mitspielt. Er ist ja dann auch bei seinem Haus und Coleman lässt ihn ja nicht rein und droht sogar die Polizei zu rufen, weil er ihn angeblich nicht mehr erkennt und so. Und da habe ich mich auch gefragt, das ist doch sein Butler, dass der irgendwie, aber offensichtlich haben die Dukes irgendwie sich so aufgestellt, dass am Ende doch irgendwie alle für sie arbeiten, damit sie halt, so wirkt es, so ein bisschen Druck und Macht ausüben könnten. Weil Coleman sagt ja auch, als er diesen Anruf bekommt, als er das Dessert wegwirft, das ist auch so super, Winthrop und Penelope sich gegenseitig erkennen wollen, sagt er, was ist denn mit dem Dessert? Das können sie haben. Und dann siehst du, wie er es in den Müll wirft.
Wegwirft, ja.
Und da kriegt er ja diesen Anruf und sagt, ja, Sir, natürlich mache ich das, kein Problem, ich arbeite ja für sie. Also scheint er trotzdem irgendwie, die Dukes scheinen irgendwie am Ende des Tages doch alle für die Dukes zu arbeiten.
Ich glaube, Louis wohnt da entweder zur Miete oder quasi für lau, weißt du, das ist alles Eigentum von den Dukes und die Leute aus der höheren Etage, die dürfen da alle auf die Kosten von denen leben und deswegen ist der Butler auch nur ihm zugeteilt, aber letztlich trotzdem den Dukes untergeben.
Das könnte tatsächlich sein. Das ist so geldwerter Vorteil.
Anders ergibt es keinen Sinn, wie du schon sagst.
Auch, dass sie ihn mit ihrer Cousine verheiraten wollen. Penelope ist ja Verwandtschaft.
Genau.
Das sagt ja auch, wann machen sie denn die Sache mit Penelope so, also es ist so super verschnoppt, ne? Wann machen sie denn die Sache mit unserer, mit Penelope was sagen sie, nicht amtlich, sondern fest oder so. Ja, sie haben doch da Absichten. Ja, das werde ich, wenn jetzt die Einladung verschickt und so. Und die ist ja dann, den Rest des Films dann, nachdem sie sich von ihm abwendet, auch gar nicht mehr relevant, ne? Also zu Recht auch. Die wird dann, ja, quasi ihr Part übernimmt dann Ophelia.
Ja, richtig,
das ist übrigens der Film, nur so als kleiner Funfact, das ist der Film, wo wir Jamie Lee Curtis oben ohne gesehen haben.
Ja, da war ich überrascht. Also das hatte ich erstens nicht mehr so in Erinnerung und ich dachte mir, ach komm, nee, die zieht sich nicht aus, aber macht sie, ja.
Das Ganze ist ein so popkulturelles Highlight gewesen, dass das Ganze 96 in Scream sogar erwähnt wird. Gesagt hat, da wurde nämlich über Halloween geredet und da wurde gesagt, ob Jamie Lee Curtis da schon gemachte Brüste hat. Und dann haben die in Scream gesagt, nein, erst bei die Glücksritter. Da hatte sie erst genug Geld dafür. Ja, also es scheint ein popkulturelles Ereignis in den 80ern gewesen zu sein, dass man Jamie Lee Curtis oben ohne in die Glücksritter gesehen hat, tatsächlich. Was ich noch sagen wollte zu dem Wechsel, wie schnell auch Winthrop dann abrutscht, das ist ja auch so ein Ding, ne? Er ist ja dann sofort eigentlich, er ist ja kurz davor, selber sofort so ein Penner zu werden, der Drogen nimmt, Alkohol nimmt und bereit ist mit Waffengewalt.
Ja,
er will sich umbringen. Das wird so ein bisschen versucht zu vertuschen, ne? Also ich finde, dass man das nicht, also man sieht ja, dass er in der Wanne liegt mit den Tabletten, aber ich weiß nicht, irgendwie, da gehen sie nicht viel drauf ein, so als wenn sie da schnell drüber weg wollten, ne?
Ja, aber vorher versucht er ja noch. Das ging mir ein bisschen zu schnell,
aber
auf der anderen Seite wäre man ansonsten sehr schnell in so diesem Drama-Genre auch gewesen. Also klar, man wollte das so zeigen, das hat man ja auch so ein bisschen komödienhaft gemacht. Erst hat er die Waffe am Kopf, okay, die funktioniert nicht, er wirft sie dann weg, auch so, komödienmäßig, dann schießt sie, wo auch immer dann hin und Ja, und dann das mit den Tabletten, das ist ja schon wieder ein bisschen ernster. Ja. Da kann man ihm ja nur ganz knappes Leben auch retten.
Richtig, richtig, ja, genau. Und das ist, da wird ihm ja, also Valentine rettet ihm ja auch mit das Leben, ne? Er bricht ja die Tür auf, weil er, das ist ja unmittelbar nach der Szene, wo er mitgekriegt hat, dass die Dukes ihn auch nur, dass sie diese Wette am Laufen haben und ihn auch so wieder abschießen wollen, wie sie das mit Winthrop gemacht haben und beide eigentlich nicht mehr wieder haben wollen, weil Winthrop ja versucht hat, mit Waffen quasi Drogen dadurch dem Valentine unterzuschieben und dass er da so mit Drogen mit Waffen rumgefuchtelt hat, das ist denen auch dann nicht ganz geheuer.
Ich finde also die Szene total super, als Louis dann wieder hier bei Coleman und bei Valentine so zu Hause, also in seinem alten Zuhause ist und dann diese Waffe da, dieses Gewehr ja. Da so zurecht macht und dann kommt hier Coleman rein und hat noch so zwei Gewehre dabei. Keiner, was haben und die denn geplant?
Ja, und das fragt ja Valentine. Was ja. hast denn du vor? Und er gesagt, ich sag dir nur eins, mit Waffen, das ist nicht gut. Ne, da ja, kommt auch, die Polizei. Also es ist,
auch so cool wie Ophelia, da sitzt und das überhaupt nicht kommentiert. Die guckt da Fernsehen und knabbert irgendwas, guckt dann so ja, hin, aber pff, ja.
Ja, total. Also die ist da auch, also er hat ja, da erzählt ja vorher Valentine von diesem ganzen Plan der Dukes, weil er den auch halt auf der Toilette gehört hat und so halt. Und das ist auch, also die beiden sind so schnell in der jeweils anderen Rolle drin, das ist wirklich ein bisschen zu schnell, weil ich habe da so, das hat mich so erinnert, kennst du noch diese Sleepy Hollow Fernsehserie von 2013? Wo Ichabod Crane in der Jetztzeit auftaucht. Hast du die mal gesehen?
Nee, die habe ich nie gesehen.
Okay, die war auch 10 Jahre zu spät. Ne? Also die hätte in den frühen 2000ern, glaube ich, besser funktioniert. Jetzt, heute, also vor ein paar Jahren, da war es aber schon so die Zeit für solche Serien um. Aber da war es, das hat mich irgendwie an diese Serie erinnert, weil Ichabod Crane da irgendwie aus dem 19. oder 18. Jahrhundert irgendwie kommt. Er kommt in die Jetztzeit und ist innerhalb von zwei Minuten ist er von, er sieht ein Auto, was? Ein eisernes Ross zu, hey, was läuft denn heute auf Netflix? Weißt ja, du, das ist so innerhalb einer Folge so, innerhalb von, er ist so schnell in der modernen Welt integriert und drin und für den hat ein Smartphone in der nächsten Folge und so, da habe ich auch immer gedacht, also, der ist ja so schnell assimiliert worden, da wären ja die Borg stolz drauf. Weißt
ja,
du?
Ja, ich finde, das hat damals bei so Filmen wie dem ersten Crocodile Dundee besser funktioniert, weißt du, als er dann so in die Stadt kommt und so total überfordert ist mit allem, ja. mit der Rolltreppe und das zieht sich auch über den Film so ein bisschen hinweg. Das hast du vollkommen recht, das ist hier in dem Film natürlich, geht das alles rucki-zucki, aber auf der anderen Seite, so ein Film darf natürlich auch keine 3 Stunden dauern, Anfang der 80er.
Ja, ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, bei all dem Sozialkritischen, was wir hier dran sehen, ist es ja eigentlich auch als Komödie gedacht, was dann sehr stark in dem Teil ist, mit dem Zug, finde ich, wo sie dann beschließen, hey, ne, was können wir denn machen? Wir rächen uns jetzt, wir tun uns jetzt zusammen und wir klauen diesem Clarence Beeks wiederum diesen, der fährt ja mit der Bahn offensichtlich, wenn er diesen Report holt, ja. diesen Landwirtschaftsreport, also wie gesagt, allein, dass es um diesen Landwirtschaftsreport geht, ist so unfassbar. Hier heißt der Crop, genau, der Crop Report, genau. Den hat er irgendwie dabei und fährt mit der Bahn und dann wollen sie ihn, den quasi klauen, so einen falschen, sie wollen ihn gegen einen gefälschten umtauschen, um dann bei der Börse gegen die Dukes zu gewinnen halt. Und dann machen sie halt so eine Mission Impossible Nummer, weißt du, wo die alle da verkleidet mit ihm, mit Duke, mit Beaks dann in diesem Wagen sind. Und ehrlich gesagt, bei aller Kritik auch für Dan Aykroyd mit dem Blackface und so, aber auch die Kostüme, Coleman als Priester, ne? Eddie Murphy sehr über, ne? aber sehr drüber halt, aber halt Eddie Murphy und Ophelia mit als schwedische, was ist sie da irgendwie, Reisende?
Ja, so ein Schulmädchen, irgend sowas also, in der Art. Ja.
Allein für die Kostüme.
Ja, die Szene ist so eine Mischung aus witzig und Fremdscham irgendwie. Also ja. da dachte ich mir die ganze Zeit, ach Leute, bitte, auch hier dieses Blackfacing. Und ich habe mir gedacht, der Beaks, Moment, erkennt er die nicht? Hat er die noch nie zuvor gesehen? Doch, natürlich hat er das.
Natürlich hat er die alle. Der hat die alle gesehen. Das ist ja deshalb, und es funktioniert ja nur nicht, weil er bei diesem vermeintlichen Austausch das merkt, dass dieser Koffer getauscht wird aus dem Augenwinkel, als er der guten Ophelia ihren Rucksack von oben aus dem Gepäckfach rausholen soll. Da merkt er, er hat natürlich auch eine Pistole dabei und denkt, ich bin einer, das sind vier, die werden nichts machen, wenn ich eine Pistole dabei habe. Aber Gott sei Dank ist ja auch in diesem Zug, wie es sich gehört, auch eine schöne Weihnachtsparty. Ne, einen Kostümball im Zug.
Und ein Tiertransport.
Warum? Warum? Ja. Wir reden doch eigentlich, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind doch eigentlich um Weihnachten rum, oder?
Ja, habe ich auch so verstanden. Also zwischen Weihnachten und Neujahr oder so.
Ja, ja, ja. Aber warum dann eine Kostümparty?
Ja, gute Frage. Das hab
ich, ja, und dann auch das alles mit dem Affen, ne? Dass der, obwohl der Affe ist wirklich großartig, der dann Clarence Beaks, ist so ein toller Name, dann niederschlägt und dann kommt ja zufälligerweise noch ein Typ, der als Affe verkleidet ist, rein. Und das ist, der wird gespielt von James Belushi. Dem Bruder von John Belushi, der genau. Wahrscheinlich sonst eine Rolle in dem Film hätte wahrscheinlich kriegen können. Die waren ja alte Buddies, Dan Aykroyd gerade, der Blues Brothers.
Ja,
die Blues
natürlich.
Brothers halt. Und klar. Er ist der Bruder vom Blues Brother halt. Und der ist dann als der. Und das ist, ich mag auch diese beiden Gepäckträger total gerne. Die,
das die sind so Normales wie du und ich.
Ja, aber die sitzen dann auch wie du und ich auch auf dieser Party und sagen: Und ich gehe als Gepäckträger. Und wie geil, der andere sagt, und ich komme hierher und habe mich gewundert, dass noch einer als Gepäckträger verkleidet ist. Das wären so wir beide halt.
Ja,
und dass
genau.
Die dann halt Clarence Beaks dann in dieses Affenkostüm packen und zu dem Affen da rein, gut, das ist so ein Karlauer-Gag halt, ne? Dass der Affe mit ihm dann ne, ein bisschen Snoo-Snoo macht und so. Ne?
Das ist
totaler Schlepsig. Aber ich bilde mir auch ein, unter dem Affenkostüm wirklich James Belushi zu erkennen. Ne, irgendwie so die Augenpartie und so. Nein, aber das ist natürlich sehr, sehr Slapstick-mäßig und so halt auch. Und man sagt auch nach all dem, was der Clarence Beaks gemacht hat, der hat schon Dämpfer verdient, obwohl das natürlich unter Umständen. Der Affe ist übrigens wirklich, der ist sicher auch nicht echt. Also der Affe ist sicher auch ein Typ in einem besseren
Kostüm
gewesen.
Der war nicht echt. Nee, Gott
ja,
sei
ja.
Dank, ja.
Das war ein Typ in einem besseren Kostüm, aber ich mag die Szene total, wenn sie Clarence Beaks dann da haben, neben ihm knien und überlegen, was sie mit ihm machen und dann nach hinten gucken und dann in der Zelle den Affen halt sehen und der macht dieses, weißt du, so dieses Hin und
ja,
Her.
Ja, das ist eine witzige Szene, ja.
Das sieht voll gut aus, also der hat das definitiv bessere Affenkostüm halt.
Ja, so. Also da habe ich mir gedacht, okay, da hinten der hat das bessere Affenkostüm, ich bin froh, dass es kein richtiger Affe war in diesem kleinen Käfig.
Ja,
hätte ich jetzt auch scharf kritisiert an der Stelle sonst, aber das Billigkostüm, das hier Belushi anhatte, das sieht so aus wie das Modell von dem guten Affe nur bei Wish bestellt. Weißt du, dann kriegst du dieses hässliche Affenkostüm. Ja.
Genau, was anderes ist das nicht angepasste. Du siehst ja auch, dass du das einfach drüber stülpen kannst.
Ja,
und so
genau.
Halt, ne? Ich musste auch sehr lachen, als wir dann James Belushi sehen, wenn der ist ja auch irgendwie überwältigt worden, ne? Und der kommt dann ja ohne dieses Affenkostüm in dem Hemd, in dem Unterhemd und in Unterhose raus und sagt, ey Leute, man hat mich ausgeraubt. Und alle so, ja! Und weißt du, er wird dann so umarmt und so, sehen das so als Teil der Party an und so. Wie gesagt, das mit dem Kostümball, was für ein Glück, dass da ausgerechnet ein Kostümball stattfand in dem Zug, oder?
Ja, was ein Glück und dass der Affe da an Bord ist, der den Beaks ja auch K.O. schlägt, weil er eben im Hintergrund diesen Typen, der gerade mit diesem Affenkostüm da reinkommt, eben auch, der Affe sich dadurch angesprochen fühlt. Also viele Zufälle, aber wir müssen natürlich auch über das Finale noch sprechen und da hatte ich Probleme zu folgen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Darf ich mal meine Notizen zitieren?
Selbstverständlich.
Hier steht, ich verstehe Börsen nicht.
Nee, ich auch nicht. Ich habe dasselbe bei den Notizen stehen.
Man kennt das ja auch, ich habe auch ganz ehrlich, unter uns bleiben, Kai, auf sowas wie Wall Street und solche Filme, weißt du, wenn die dann auf diesem Trading-Parkett stehen und dann, ich verstehe ja, dass da irgendwie so ein Wettbieten stattfindet irgendwie, aber dann wird von Kaufen, Verkaufen, dann wer ist lauter, wer ist leiser, ich hätte überhaupt keine Übersicht, wenn die dann da stehen und sagen, du einmal kaufen, du einmal verkaufen, aha, dann guckt man auf diese Tafel, dann steigt es, dann fällt es und ich gucke da nur immer, aber das geht mir nicht nur bei diesem Film so, das geht mir generell bei dem Projektbörse halt irgendwie so, dass ich dann sage, okay, es ist so richtig, verstehe ich es nicht.
Ich habe auch nicht verstanden, ich musste am Ende wirklich lesen, hier bei Wikipedia, was da jetzt genau passiert ist am Ende. Also ich dachte erst, okay, ich muss mich jetzt schämen, das zu sagen an der Stelle, aber offenbar hast du es auch nicht so richtig verstanden.
Nein,
also
nein,
diese ganze
nein.
Börsensache am Ende, ja, die hatten da natürlich einen Plan, die Dukes dann auszunehmen, aber was da so ablief dann, das wurde ja auch plötzlich sehr laut, sehr hektisch und unfassbar schnelle Schnitte am Ende immer wieder zu dieser Anzeigetafel mit diesen Preisen, wieder zurück zu diesem ganzen Versammlung dort, die alle aufeinander zugestürzt sind, sich Zettel zugegeben haben.
Ja.
Was sind diese Zettel? Warum werden die immer so abgelocht? Ich habe keine Ahnung, was da passiert.
Aber so scheint es ja generell so zu laufen. Also wenn du das in anderen Filmen siehst, wie gesagt, Wall Street von 87, ist das ja auch so. Also das scheint halt so eine Kaufen, Verkaufen, dass man zum besten Preis wahrscheinlich kauft und da verkauft. Der eine verkauft, der andere kauft, dadurch regelt sich irgendwie der Preis. Und dann gibt es äußere Faktoren, deshalb auch so der aktuelle Preis auf diesen Tafeln. Ich habe auch mich ein bisschen eingelesen, aber ich muss sagen, ich hätte überhaupt keine Chance, da einen Überblick zu haben. Nee. Also wenn ich da stehen würde, das wird auch heute, glaube ich, nicht mehr in diesem Maße gemacht, weil es natürlich viel digital ist jetzt mittlerweile mit Bildschirmen und mit Computern und so. Und ich kann, überleg mal, da in diesem Pulk zu stehen. Die beiden stehen ja dann da drin und nehmen dann irgendwie diese Aufträge an. Warum auch immer die beiden Aufträge annehmen. Warum die dann da stehen und Aufträge annehmen und da auf ihre Zettel schreiben, einmal verkaufen. Sie wollen kaufen. Und dann denke ich so, ich kann diese beiden Broker verstehen, die zu Beginn der Szene auf der Toilette stehen und sagen, was bei dir? Ah, Bluthochdruck und du Magengeschwür.
Total.
Kann ich komplett verstehen.
Ja. Weißt du? Ich sag mal so, also, das ist ja auch so, da läuft da sowas wie eine Art Countdown. Also dieses Zeitfenster, das sind ja nur so gefühlt 5 Minuten. Und das habe ich ja auch schon nicht richtig begriffen. Also ich habe keine Ahnung, das hat mich als Jugendlicher schon nicht interessiert, wenn das in der Schule behandelt wurde. Das ist einfach nicht mein Thema. Und na klar läuft das heute anders ab, aber nee, da war ich raus irgendwie so ein bisschen.
Ja, aber das scheint korrekt zu sein, dass das so dargestellt wurde. Weil es, wie gesagt, an anderen Stellen auch so ist. Es
ist unfassbar schmutzig da gewesen. Da lag schon so überall so dreckig, so schmutzig.
Ja, und diese ganzen Zettel liegen auf dem Boden. Ne? Ja. Ja, aber was ich auch witzig finde, also es geht ja wahrscheinlich darum, dass sie diesen Report vor Veröffentlichung haben wollen, damit sie wissen, also es geht ja darum, das ist auch geil, also der Landwirtschaftsminister macht offensichtlich eine Fernsehansprache, um zu informieren, wie man einschätzt, wie die Orangenernte war. Was schon an sich, weiß ich nicht, ob das so realistisch ist. Also, dass der Landwirtschaftsminister eine Fernsehansprache macht.
Also, wenn der für jedes Produkt eine eigene Ansprache hält, dann ist er das ganze Jahr über beschäftigt.
Ja, aber die war ja auch super. Also, die wollen das ja irgendwie vorher wissen, damit sie sich entsprechend positionieren können und entsprechend halt kaufen oder verkaufen können. Oder halt, es geht ja darum, dass du wahrscheinlich weißt, zu welchem Preis du verkaufst oder kaufst. Dass du immer den bestmöglichen Preis und den bestmöglichen Gewinn einfährst. Das ist jetzt so leicht gesagt. Also, wahrscheinlich sicher saukompliziert, sonst würden das mehr Leute machen oder viele. Aber dann ist ja dieser Fernseher da mit diesem Landwirtschaftsminister, der dann sagt, ja, hier dieser Coop-Report und so, ja, und ja, der, also wir schätzen, die Orangenernte ist von dem harten Winter nicht betroffen.
Ja, macht er auch so Cliffhanger-mäßig, so kurze
nicht
Pause
betroffen.
Dazwischen.
Also mit anderen Worten, eine gute Orangenernte wird es geben. Das heißt ja wahrscheinlich, dass der Preis von Orangen fällt, weil es keine Knappheit geben wird, vermute ich jetzt mal. Ne? Und dann wollen die Leute verkaufen oder kaufen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht, der kann ja nicht mal zu Ende sprechen, dann fangen die ja alle schon an total los so, ne? Und dann wirkt es auf mich so, als wenn so Schreihälse wie ich, weißt du, die ein sehr lautes Organ haben, wahrscheinlich immer ein bisschen, wahrscheinlich ein super Broker, weißt du? Mit meiner Hintergrundmusik, mit der ich mich untermalen lasse, wenn ich rede, weißt du?
Ja.
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 Keine Ahnung, ne?
Ja, aber die Dukes werden ja auch panisch, die merken das ja und die haben offenbar auch mitbekommen, dass hier Winthrop da ist, der offenbar auch blitzschnell wieder rehabilitiert irgendwie war auf eine gewisse Art und Weise, weil der war ja plötzlich einfach wieder da. Und ja, der eine von den beiden Dukes, der hat ja auch noch einen Herzinfarkt am Ende. Das ist auch schon irgendwie sehr krass hier.
Ja, und der andere ignoriert es total und sagt, mach die Börse wieder auf. Ne, wir sehen auch Rip Thorn übrigens in einer kleinen Rolle, ne? Also der Typ aus den, wir kennen ihn natürlich alle aus den Men in Black Filmen als Zed, ne? Und der da auch immer schon so ein bisschen so ausgesehen hat, der später irgendwie so ein Börsenguru und so, und der sagt, nee, ihr habt jetzt alles verloren. Warum ich mich auch gefragt habe, warum? Aber offensichtlich haben die alle ihr Geld, alles, was sie an Geld haben, was ich mir unfassbar dämlich vorstelle, wenn man so eine, die sagen ja auch, die sind, ihre Familie ist seit Anbeginn der Börse da irgendwie dabei und seit Hunderten von Jahren, die müssen ja unfassbare Summen, haben die da einen Stuhl in dem Haus und dann soll alles von denen jetzt gefändet und ihre Aktiva zurückgerufen werden.
Und die Stühle werden verkauft.
Die Stühle
werden verkauft.
Ja. Na, das wird wahrscheinlich so ein Sitz irgendwie im
Wald. Ja, natürlich ist der Sitz damit gemeint, aber muss der auch verkauft werden? Kann man den kaufen? Also wenn ich dann ja. so, oh, hallo, ich möchte die zwei Sitze haben. Ja.
Ja, aber ist ja auch unfassbar dämlich, irgendwie anscheinend sein ganzes, keine Ahnung, sein ganzes Geld auch darauf zu sitzen, halt quasi. Halt.
Total dämlich, ja.
Ja, und dann ist auch der Typ,
394 Millionen Dollar haben die verloren. Also die haben offenbar alles in dieses Konzentrat gesteckt. Also
Orangenernte. Ja. Aber warum haben die am Anfang mit Schweinebäuchen gehandelt? Hat man dann rüber gemacht? Man macht da oft rüber in diesem Film, so wie Coleman. Der ist ja dann auf einmal auch trotz alle, auf einmal ist er auch wieder da und ist
ja, ja,
dann ist er genau. wieder für Winthrop da. Das wurde auch nicht so richtig erklärt. Der hat auf einmal ne auch so, na gut, ne,
ja,
gut
der bei Film Valentine geht über Tische dann. Und Bänke. Ja,
ja, ja tatsächlich. Ja, weil Valentine wahrscheinlich rüber gemacht hat. Ja. Nee, aber das hat mich am Ende auch und der Herzinfarkt von, ich glaube, es ist Mortimer Duke, der den hat. Oder ich kann ihn mal nicht auseinanderhalten.
Ich kann ihn auch nicht auseinanderhalten, deswegen nehme ich die immer nur den Duke. Ja.
Die Duke, genau. Und dann sind sie, aber sie überleben ja. Wir sehen sie ja nochmal bei den Glücksrittern. Und bei dem Prinz von Zamunda. Ne? Und ja. Ich habe gehört, ich habe ihn nicht gesehen, es gibt ja einen zweiten Teil vom Prinzen von Zamunda. Den habe ich aber mir nicht angesehen, tatsächlich. Tatsächlich. Und gibt es auch eine Erwähnung von Duke und Duke Corporated. Also irgendwie scheinen sie es wieder geschafft zu haben, nach oben zu kommen, später im Leben. Das ist ja ein gutes Gefühl. Nee, aber die und somit haben unsere beiden Helden jetzt alles gewonnen. Also irgendwie, die haben, weil sie den richtigen Bericht hier hatten, alles jetzt halt gewonnen, sind also reich, können am Ende auf einer Insel abhängen mit Coleman und mit Ophelia, also mit denen, die ihnen wirklich geholfen haben. Und haben davor den Dukes aber auch noch gesagt, naja, wir haben eine Wette nämlich laufen. Wir haben nämlich gewettet, dass wir nicht gleichzeitig reich werden können und ihr gleichzeitig arm. Und naja, ist jetzt so, deshalb, das hätte ich nicht gedacht, deshalb zahle ich meine Wettschulden. Und die haben natürlich auch um den einen symbolischen Dollar gewettet.
Genau.
Genau. Ja. Ja, ja und dann endet der Film in einer schönen Inselszene, die aussieht, wie als hätten sie eine Insel auf einem Set nachgestellt.
Ja, so sieht das in der Tat aus. Ja.
Total. Es sieht aus, als wenn es das Gilligan Island Set wäre. Weißt du? Ja. Genau so. Ja. Ja, ansonsten kann man sagen, der Film hat 15 Mille gekostet, Millionchen, und hat 90 eingespielt, war also einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 1983. Und ja, danach ist The Ray ein Ghostbuster geworden. Und tatsächlich wusstest du, dass Eddie Murphy für Winston vorgesehen war, aber die Rolle abgelehnt hat, weil sie ihm zu klein vorkam? War ja, es
darüber sprachen wir
Zeit.
Natürlich in den Ghostbusters
besprechen. Stimmt, ja. Stimmt, ja. War es wahrscheinlich auch. Also Winston war zu dem Eddie Murphy, der da seinen großen Hype hatte, auch wahrscheinlich ein bisschen zu klein als Rolle zu der Zeit. Könnte ich mir wirklich vorstellen.
Ah, ich mag die Besetzung, wie sie letztendlich auch in Ghostbusters geworden ist.
Ja. Ja, total. Total. Über alles erhaben. Also das ist absolut super. Ja, aber wie glücklich bist du mit den Glücksrittern? Hast es dir Spaß gemacht, den jetzt nochmal zu gucken?
Ja, der hat durchaus Spaß gemacht zu gucken. Wie gesagt, man muss bei manchen Stellen halt so ein bisschen so zähneknirschend eingestehen, dass er ja nicht ganz so gut gealtert ist. Deswegen auch vorhin die Frage an dich, ob der vielleicht nur für Leute in unserem Alter wirklich noch erträglich ist oder auch für jüngere Leute. Bisschen schwierig. Aber wenn ich dann davon ausgehe, dass John Landis ein helles Kerlchen ist, dann gehe ich einfach davon aus, dass er das voller Absicht alles gemacht hat. Und dann auch, wie man sieht, wie die Rollen sich im Film entwickeln und wer am Ende hier wirklich auf den Deckel bekommt, also die Dukes und wie gut die beiden, ich sag mal Valentine und Louis dann da stehen, dann ja, ist das gar nicht so schlecht gealtert. Man muss das halt nur so zwischen den Zeilen erkennen, dass das mit Sicherheit so beabsichtigt war.
Ja, das denke ich auch. Da gehe ich komplett mit. Also ich mag den Film sehr gerne. Also ich gucke den auch alle paar Jahre mal und habe irgendwie auch ein bisschen so ein wohliges Gefühl. Und ich mag auch irgendwie die beiden, dass ich finde es einfach super, dass die beiden am Ende als die Gewinner dastehen.
Genau.
Also dass nicht einer wieder, das wäre ja so ein blödes Ende auch gewesen, weil Winthrop ist wieder reich, Valentine ist wieder arm, sondern es beide. Somit kann man auch sagen, dass diese Wette, also dieser ist halt, es ist halt, Menschen sind halt unterschiedlich und Dinge laufen unterschiedlich und Leben laufen unterschiedlich und natürlich prägt einen seine Herkunft sicher, aber sie ist halt nicht das Maß aller Dinge, ne, sondern man kann auch, das ist wieder sehr der amerikanische Weg, der Rocky Way, man kann sich halt auch aus dem Nichts nach oben arbeiten, das ist halt sehr amerikanisch, Ne?
Ja, und der Film sagt, am Ende sind ja doch irgendwie alle Menschen gleich. Unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig vom Beruf, unabhängig vom Job. Das ist ja so eine Sache, die ich schon seit Ewigkeiten auch so praktiziere. Ich mache keinen Unterschied, aus welchen Ländern Menschen kommen. Die sind für mich erstmal alle gleich. Ich sag mal, es gibt in jedem Land Idioten. Die gibt es auch hierzulande. Von daher muss man da schon mal hinter die Fassade gucken und nicht einfach nur denken, oh, Hautfarbe hier oder irgendwie klischeehafte Vorurteile da, ja.
Richtig. Und ich glaube, dass diese Heldenreise von Winthrop ihm, glaube ich, sehr gut getan hat. Weil der Winthrop, den wir am Ende haben, der ist weiterhin reich, erfolgreich, aber er ist ein deutlich besserer Mensch.
Er ist ein Mensch als er jetzt, genau.
Vorher war er als so das am Anfang Roboter. Gewesen ist.
Ja, genau.
Genau. Und mit Ophelia hat er, glaube ich, auch eine sehr gute Partnerin, die, wie wir ja auch erfahren haben bei ihrer Vorstellung, ja wirklich, du hast es vorhin erwähnt, ja auch finanziell auf Unabhängigkeit hingearbeitet hat. Also genau. Abseits der Prostitution, sondern sagt, sie hat Geld angelegt in Immobilien und in Fonds und hofft, dass sie die nächsten paar Jahre, sagte sie noch, da will ich noch, ich zitiere es nur, etwas miauen lassen, aber irgendwann möchte ich dann halt davon leben. Also ein unbeschwertes Leben haben aus dem, was ich mir quasi erarbeitet habe, aber was ich investiert habe, weil ich auch ein cleveres Köpfchen habe.
Genau,
ne? Ja. Und, es gab übrigens so zwei kleine Funfacts, so als Szenen noch, die ich wirklich witzig fand als Winthrop bei ihr wohnt. Und dann so, gibt es ja zwischendurch eine Szene, wo sie Besuch bekommt, weil sie ist ja eine Prostituierte, die offensichtlich von zu Hause arbeitet, im Homeoffice. Und dann besucht sie einer ihrer vermutlich Stammkunden halt und der klingelt. Und als er klingelt, sagt er, es ist 10 Uhr und hier ist Johnny. Hat dich das auch an Shining so ein bisschen erinnert? Das war doch Absicht, oder?
Ja, war irgendwie so ein bisschen merkwürdig gemacht. Ja, aber mit Sicherheit ist das auch so Augenzwinkern in Richtung
hier
gewesen.
Hier ist Johnny.
Was mich gewundert hat, das habe ich eben auch erst gelesen. Ich hätte jede Wette eingegangen, das ist ein FSK-12-Film, aber nö, ist FSK-16-Film.
Ich glaube, die nackte Jamie Lee Curtis und was gesagt wird an einigen Stellen, ist da der Grund dafür.
Oder die Selbstmordszenen, ja, irgend sowas.
Oder die Selbstmord. Es hat für eine Komödie hat es total harte Sachen. Und die Sache an sich ist ja auch, er ist auch witzig, davon mal ganz ab. Alleine die Knastszene ist eine der witzigsten Szenen, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Und das ist schon großartig. Und ich kann aber verstehen, dass er so ein bisschen etwas höhere Freigabe als jetzt die 0815-Komödie, die nur auf dem Faktor Comedy aufsetzt, hat. Das kann ich durchaus verstehen. Bei dem Laden, wo er die Uhr verkauft hat, die Rochefoucauld, weißt du, für 50 Euro, das ist eine Rochefoucauld.
Ja.
Das ist auch so ein Ding, früher erinnerst du dich noch an, wenn man so Uhren hatte, lange vor Smartwatches, habe ich nie verstanden, wenn Leute, und das tut Winthrop auch, als Verkaufsargument oder als Beweis dafür, dass die Uhr, die man trägt, so cool ist, dann sagt, hier siehst du auch die Uhrzeiten von anderen Städten, Rom, irgendwie London und so. Ich habe das nie verstanden, was es mich interessieren soll bei einer Uhr, dass mir die Uhrzeit in anderen Städten auf der Welt angezeigt wird.
Ja gut, wenn du hier so Börsenmakler bist, vielleicht immer so hier und da durch die Welt
jettest,
dann ist das natürlich vielleicht ein gutes Nice-to-have-Dingsbumsi, aber auf der anderen Seite, was ich noch viel weniger verstehe, ich dachte eigentlich, dass du das jetzt sagst, ich glaube nicht, dass Börsenmakler regelmäßig bis zu 50 Meter tauchen gehen.
Naja, weil denen die Luft oft dünn wird bei denen vielleicht?
Ich weiß nicht, also das ist immer so ein Feature bei Uhren, wo ich immer denke, das ist überflüssig, ja.
Ja, also es hat mich nur daran erinnert, weil ich das auch von früher kenne. Witzigerweise war ich früher nie ein Armbanduhrtyp. Also ich habe nie großartig Uhren getragen. Also nur mal eine kurze Phase, wo man diese Kit-Uhr hatte, weißt du, wo der Taschenrecher integriert ist.
Oder so ein Fernbedienung, hatte ich auch mal gehabt.
Nee, das hatte ich nie, aber die so ein bisschen aussah wie der Comlink von Knight Rider. Aber auch nur, weil es selber aussah wie der Comlink von Knight Rider. Und aber so grundsätzlich, und als das Handy kam, war das dann endgültig vorbei. Und jetzt wiederum trage ich eine Smartwatch, damit die meinem Handy sagt, wie viele Schritte ich gehe, damit ich, was ich auch auf dem Handy sehen könnte, dass ich ja auch dabei habe, wenn ich diese Schritte gehe, um Musik zu hören. Weißt du, also es ist ein anderes Drama. Aber ich habe das nie verstanden, dass so unterschiedliche Zeitzonen für Leute auf der Uhr interessant sind. Weißt du, also so für
Menschen, für den Markt, die viel in der Welt unterwegs sind. Oder eben
ja, aber
halt
das
wirklich
ist ja nicht
so
die Schulhofbande gewesen.
Ja.
Ne? Also, Schulhofbande hat doch nicht Meine Schulhofbande, die war noch nicht, war es doch völlig egal. Außerdem, wir in Europa, bis du denen erklärt hast, dass wir in Europa eine Zeitzone haben, aber das ist auch ein anderes Thema. Ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz ist es aber ein schöner Film, den man sich durchaus
definitiv
ansehen kann.
Ne? Ja, kann man gucken, wie gesagt, mit den Sachen, die ich genannt habe, da muss man halt so ein paar Augen zudrücken, aber das ist okay. Ja, schöner Film. Ja. Danke für die Empfehlung. Ja. Hat mir Spaß gemacht, den nach all den Jahrzehnten jetzt nochmal zu sehen.
Bitte, bitte. Ja, ich bin dann auch fertig. Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
Frohe Weihnachten an alle. Habt schöne Feiertage. Erholt euch gut und bis zum nächsten Mal.
Ganz genau. Dem schließe ich mich an. Frohe Weihnachten, liebe Leute. Wir hören uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.